Heilung, Lektion 12. Schrift zum Einprägen, Römer 16, 20. Denn Gott, von dem aller Friede kommt, wird bei euch den Satan bald endgültig besiegen und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wie wir unseren Verstand von der Besessenheit des Teufels befreien. Fahren wir fort mit einer interessanten Nachricht, die uns lehrt, wie wir gegen den Teufel kämpfen können. Nicht immer verjagt man ihm, wenn man mit ihm schimpft, wenn man mit ihm kämpft oder wenn man ihn fortjagt. Es gibt andere, noch wichtigere Dinge, wie man gegen ihn kämpfen kann, wenn er unseren Verstand angreift. Wenn er gegen uns kommt mit Gedanken, müssen wir ihn sofort stoppen. Lassen wir diese Gedanken nicht fortschreiten. Das ist die Nachricht, wie man gegen ihn kämpfen kann und wie man ihn sofort am Anfang stoppen kann. Das ist eine Nachricht, welche ich sehr brauche und welche mir sehr gefällt. Alles hat bei einer süßen Schwester angefangen, welche Vanessa heißt. Sie hat uns folgende Nachricht geschickt. Der Friede sei mit euch allen. Seit ich klein war, hatte ich Unterdrückungen, wie zum Beispiel Fluchen, Schimpfwörter, welche ich gegen Gott aussprach. Mir ging es sehr schlecht. Und auch jetzt, da ich mich verwandelt habe, geschieht es mir noch. Und ich bin verzweifelt. Das glaube ich dir. Ich habe Angst, dass ich ein Fluchwort gegen den Heiligen Geist gesagt habe. Ich habe Angst, dass Gott mit mir böse ist. Und niemand kann mir Antwort darauf geben. Aber trotz allem diene ich Gott, auch wenn ich viele Male umgefallen bin. Bruder Giuseppe, kannst du mir bitte erklären, warum dies alles noch geschieht? Alles geschieht in meinem Verstand. Bitte antwortet mir, mir geht es so schlecht. Das ist deine ganz süße Schwester, aber der Teufel greift sie an und du fühlst dich entmutigt, wenn der Teufel kommt und dir Flüche gegen Gott schickt. Und nachher sagt er dir, du hast geflucht und das gegen den Heiligen Geist. Und da gibt es noch einige Religiöse, die dem Teufel auch noch helfen. Und am Schluss glaubst du das. Nein, liebe Schwester, es ist kein Fluch gegen den Heiligen Geist. Der Fluch gegen den Heiligen Geist ist diese von Matthäus 12. Matthäus 12, 22 bis 37. Damals brachte man einen Mann zu Jesus, der blind und stumm war, weil ein böser Geist ihn beherrschte. Jesus heilte ihn und er konnte wieder reden und sehen. In großer Aufregung riefen alle Menschen durcheinander: Ist dieser Jesus vielleicht doch der versprochene Retter, der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie: Er kann nur deshalb die Dämonen austreiben, weil ihm der Teufel, der oberste aller Dämonen, die Macht dazu gibt. Jesus kannte ihre Gedanken und entgegnete: Ein Staat, in dem verschiedene Herrscher um die Macht kämpfen, steht vor dem Untergang. Eine Stadt oder eine Familie, in der man ständig in Zank und Streit lebt, hat keinen Bestand. Wenn also der Satan den Satan vertreibt, bekämpft er sich ja selbst. Meint ihr etwa, dann könnte er sein Reich noch bestehen? Und wenn ich, wie er behauptet, die Dämonen durch die Kraft des Teufels austreibe, welche Kraft nutzen dann eure eigenen Leute, um böse Geister auszutreiben? Sie selbst werden euch deswegen das Urteil sprechen. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich unter euch angebrochen ist. Denn wie kann jemand in das Haus eines starken Mannes eindringen und seinen Besitz rauben? Erst muss er den Mann fesseln, und dann kann er sein Haus plündern. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt, der führt sie in die Irre. Darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar Gotteslästerung, kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der wird keine Vergebung finden. Wer abfällig über den Menschensohn redet, dem kann vergeben werden. Wer aber meint, er könne abfällig über den Heiligen Geist reden, der wird niemals Vergebung finden, weder jetzt noch in der zukünftigen Welt. Wie der Baum, so die Frucht. Ein guter Baum trägt gute Früchte, ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. Wie könnt ihr durch und durch böse Leute überhaupt etwas Gutes reden? Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in sich trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das geredet worden ist. Eure Worte sind der Maßstab, nach dem ihr freigesprochen oder verurteilt werdet. Jesus heilte die Kranken und die Pharisäer sagten, dass er diese Heilung dank des Geistes des Teufels machte. Das, hat Jesus gesagt, ist der Fluch gegen den Heiligen Geist. Das hat nicht mit anderen Fluchen im Verstand zu tun. Diese Flüche in deinem Verstand sind einfach nur brennende Pfeile, welcher dir die Dämonen zuwerfen. Darum fallen sie dir in den Verstand und du glaubst, dass sie deine wären, aber sie sind nicht deine. Siehst du in Römer 7, Römer 7, 15 bis 18. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann stimme ich Gottes Gesetz zu und erkenne an, dass es gut ist. Das aber bedeutet, nicht ich tue selbst das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich tue das Schlechte, das ich nicht möchte, sagt Paulus. Somit, wenn ich das Schlechte tue, das ich nicht möchte, bin es eigentlich nicht ich, der es tut. Aber es ist die Sünde, welche in mir wohnt. Und wer erlöst mich oder befreit mich davon? Jesus Christus. Warum macht er somit Paulus Dinge, die er hasste? Dinge gegen den Herrn. Aber er fluchte nicht gegen den Heiligen Geist. Das war der Teufel. So, ich habe gebetet über diesen Brief seitens dieser süßen Schwester, welche du, Angeline, mir vor einigen Tagen gegeben hast. Ich habe gebetet und der Herr hat mir gezeigt, dass dieses das bevorzugte Schlachtfeld des Teufels ist, um uns alle anzugreifen. Und viele Geschwister leiden unter diesem. Sie brauchen Hilfe und Unterstützung seitens des Heiligen Geistes, um den Teufel zu besiegen. Und das in ihrem Verstand. So geschehen auch die Besessenheiten der Dämonen, die Zwangsvorstellungen, aufgrund welcher du während der Nacht nicht schlafen kannst, weil du den Kampf in deinem Verstand nicht gewinnst. Der Teufel streut etwas Pulver in deinem Verstand und dann geht er. Und dieses Pulverchen funktioniert. Du musst aber deinen Verstand säubern und das immerfort. Als ich zu Jesus gebetet habe, hat er mir gesagt, allen Geschwistern diese Nachricht zu geben, nicht nur dieser süßen Schwestern, Vanessa, welche vielleicht sagt, oh, ist das eine lange Nachricht. Vanessa, Liebe, es ist nicht nur für dich. Diese Nachricht ist für mich selbst, für alle. Angela, auch du hast mir gesagt, dass du etwas so etwas brauchst. Ja, ja, genau. Gestern haben wir unter uns darüber gesprochen. Wir müssen die schlechten Gedanken blockieren können. Sobald wir in Versuchung kommen, etwas Negatives zu denken, vor allem über einen anderen Bruder, sofort Nein sagen. Dieser Bruder, diese Schwester ist okay. Ja, vielleicht hat sie Probleme. Aber dieser Bruder, diese Schwester liebt Jesus. Auch ich habe meine Probleme. Ich bin gar nicht besser. Die schlechten Gedanken sofort aufhalten und sie nicht in deinen Verstand eindringen lassen. Amen. Wir müssen Nein sagen. Wir sind alle in der gleichen Situation. Wir müssen unsere Gedanken kontrollieren. Vanessa, ich bin auch im gleichen Boot. Ich muss in meinem Verstand kämpfen und siegen. Genau wie du. Die Schriften, welche wir nun betrachten, sind für uns alle, für den Herrn Bruder Giuseppe, für den Herrn alle, für alle. Es gibt niemanden, welcher uns zuhört und dies nicht braucht. Wie man den Teufel in unserem Verstand besiegt. Wie man den Kampf im Verstand gewinnt. Jetzt werden wir im Wort Gottes sehen, wie wir das schaffen können und den Teufel besiegen werden. Auf dem Hauptschlachtfeld. Das Schlachtfeld in unserem Verstand. Auf diesem hauptsächlichen Schlachtfeld gewinnt der Teufel viele Kämpfe über unseren menschlichen, fleischlichen Verstand. Aber Jesus gibt uns die Werkzeuge, die Waffen, um zu gewinnen. Epheser 6, 13 bis 17. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten, um den Sieg zu erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Hier haben wir die ganze Bewaffnung, die wir brauchen. Diese genügt uns, um fortzuschreiten und den Teufel zu besiegen. Einige Male verlieren Geschwister. Sie werden depressiv, obsessiv mit dem Gedanken von Selbstmord, lassen sich scheiden, betrügen, sind pornografieabhängig, Fluche, finanzielle Probleme und so weiter. Das geschieht, weil sie nicht mit der richtigen Waffe kämpfen. Sie denken, dass Fernsehen genügt und danach zu Bett gehen und zu träumen. Wird jemand ihnen dabei helfen? Das Fernsehen, die Politiker und so weiter, das ist der schlimmste Albtraum. Man muss zu Bett gehen mit dem Gedanken an Jesus und nicht mit dem Gedanken der Politiker. Wie fängt man an, den Teufel zu besiegen? Indem wir alles ihm widmen. Und das heißt somit auch unserem Verstand und unsere Gedanken. Matthäus 22,37. Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Verstand, den ganzen Verstand. Achtung, Jesus hat keine falschen Worte gewählt. Das heißt alles. Herz, Seele und Verstand. Der Verstand ist etwas Fleischliches, etwas Nicht-Gutes. Aber den Herrn auch mit dem fleischlichen Verstand zu lieben, auch mit dem sündhaften Verstand, das ist etwas Gutes. Wenn der Verstand nicht Gott geweiht ist, dann bleibt er ein fleischlicher Verstand. Und der Teufel kann so den Verstand in ein vollwertiges Gefängnis wandeln. Ein Gefängnis des Verstandes, welches dich als Sklave behält. Und das so lange, bis Christus dich nicht befreit, bis du dich nicht an Christus wendest. Diese Schwester hat gesagt, dass sie sich besser fühlt. Wenn sie so kämpft, wie wir es ihr gesagt haben, mit der Macht Jesus Christus, wie es die Bibel lehrt, dann wird sie siegen. Aber wenn sie einschläft, auf irgendeinem Papageigebet, auf irgendwelchen Ritualen, dann wird sie leider nicht siegen. Vanessa hat gesagt, dass sie in ihrem Herzen Jesus liebt und Gott dient. Aber sie hört dieses Fluchen in ihrem Verstand. Ich kann euch sagen, das ist auch mir passiert, als ich beunruhigt war. Und manchmal bin ich sehr erstaunt, weil mein Herz so ruhig ist, in Frieden, aber mein Verstand ist aufgeregt, sogar gequält. Und ich denke, schau, wie dieser Verstand so unverschämt ist, so ein Rebell. Man muss sie wirklich dem Heiligen Geist unterordnen. Du musst die Gedanken kontrollieren und du darfst es ihnen nicht erlauben, das zu denken, was sie wollen. Auch wenn dein Herz ruhig ist und wirklich leicht, aber der Verstand geht so schnell. Wenn dein Verstand nicht mit Jesus gefüllt ist, den Herrn anzubeten, wenn es nicht voller Licht des Herrn ist, wenn es nicht voller Lob für den Herrn ist, wenn das nicht so ist, dann ist es nicht voller Licht und die Dunkelheit wird eintreten. Aber wenn das Licht aus ihr spritzt, wird das Licht austreten und in jedem Teil deines Verstandes eintreten. Hast du je einen Lichtturm am Meer gesehen? Kann die Dunkelheit in dieses Licht eintreten? Nein, die Dunkelheit kann es nicht tun. Und so geschieht es auch, wenn der Verstand voller Licht ist. Aber was heißt Licht? Den Herrn loben, Jesus loben, 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 loben. Es gab mal einen, der war in einem Kampflager gefangen von Kommunisten. Sie haben ihn gefoltert und das für sehr viele Jahre. 18 Jahre musste er leiden. Und man hat ihn gefragt, wie hast du das 18 Jahre ausgehalten? Er sagte, singend. Ich singte. Manchmal hört man den singenden Gottesdienst. Ist ganz einfach. Du nimmst die Schrift und singst sie. Ich kann alles in Christus, der mich stärkt. Ich habe nie gesungen und das ist das erste Mal, dass ich die Schrift singe. Ganz einfach. Du nimmst deine Schrift. Da Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat. Und singst es. Vielleicht gewinnen wir keinen Eurovision-Song mit diesem Lied. Aber wir werden den Teufel besiegen. Denn dies ist Gift für den Teufel. Römer 7, 23. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Das heißt, ich muss gegen das Gesetz meines Verstandes kämpfen. Ein Gesetz, das gegen das Gesetz meines Verstandes kämpft. Eine Zielscheibe des Teufels. Es ist nicht dein Fuß, deine Hand. Die sind zweitrangig. Der Krebs kommt nachher. Aber wo kehrt der Krebs ein und schlägt dann auf deinen Fuß zu? Vom Verstand. Danke, Dora. Ich drücke dir die Hand. Ein Mädchen, das ist so super. Intelligent. Dieses kommt in deinen Verstand. Mit den Lügen. Mit dem Gerede. Sogar Ärzte sagen es dir. Die Ärzte lehren dich, dass du depressiv bist, dass du niedergeschlagen bist, traurig und dass du vermutlich krank wirst. Das sagen auch sie. Johannes 8, 34 bis 36. Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave hat nicht das Recht, für immer in der Familie zu bleiben, für die er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Wie wird man denn eigentlich Sklave? Von der Sünde, durch den Verstand. Du kannst nicht mit dem Fuß sündigen oder mit der Hand. Wenn die Hand etwas Falsches berührt, berührt es den Verstand. Und alles geschieht über den Verstand. Amen. Markus 5, 15. Sie sahen den Mann, den die vielen Dämonen gequält hatten. Er war ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Ganz ruhig saß er neben Jesus. Und das, obwohl so viele Dämonen ihn in ihrer Gewalt gehabt hatten. Da wurden ihnen unheimlich zumute. Nun, dieser war von vielen Dämonen besessen. Dann wurde er bei klarem Verstand vorgefunden. Heißt das, Dora, dass er von Dämonen besessen war und nun bei klarem Verstand ist? Dass vorher sein Verstand krank war? Und wo war die Besessenheit? In seinem Verstand. Wenn er nun einen klaren Verstand hat, ist er nicht mehr von Dämonen besessen? Heißt das, dass der Dämon in seinem Verstand war? Lukas 24, 45. Nun erklärt er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Hast du verstanden, was Jesus gemacht hat? Er hat ihren Verstand geöffnet, um die Schrift zu verstehen. Somit, wie versteht man die Schriften? Indem man den Verstand öffnet. Und wenn wir die Schriften nicht verstehen, ist der Verstand geschlossen. Wo findet somit der Kampf statt? Im Verstand. Genau, im Verstand, nicht in deinen Finanzen, nicht in deiner Ehe. Wenn du krank bist, geschieht alles in deinem Verstand. Alles kommt vom Verstand. Haben wir das verstanden? Es ist eine Entscheidung, die du in deinem Verstand treffen musst. Römer 1, 21 bis 22. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses, und da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Wo ist der Ort der Überlegungen? Der Verstand. Und wie konnte es geschehen, dass diese Leute sich gegen Gott auflegten? Weil sie falsche Überlegungen in ihrem Verstand angefangen haben. Und somit ihr Herz, das ohne Intelligenz ist, hat sich verdunkelt. Und trotzdem, dass sie sich als wissend erklärt hatten, wurden sie zu Narren. Wo wirst du zu einem Narr? Im Verstand. Römer 1, 28. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Halleluja! Somit hat er sie ihrem Verstand überlassen. Einem perversen Verstand. Einem Krieg im Verstand. Wenn wir unseren Verstand in der Befolgung von Jesu behalten, wird uns unser Verstand zur Befolgung Jesu bringen. Fern von Sünden. Du musst zu deinem Verstand sprechen. Verstand? Ja. Sei still. Shut up. Schließ deinen Schnabel. Weißt du, dass wir zwei Verstande haben? Ein Verstand im Fleisch und ein anderer im Geist. Wir haben einen spirituellen Körper, oder? Somit muss der Verstand des Geistes den Verstand des Fleisches kommandieren. Es muss ihm sagen, Verstand des Fleisches, sei ruhig. Du musst ruhig sein. Es wird so gemacht. So steht es mit der Demokratie des Verstandes. Wie es Jesus sagt oder wie es Jesus sagt. Was wählst du? Ich möchte sagen, 1. Korinther 2, 16. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Es stimmt, was du gesagt hast, wir haben zwei Verstande. Der Verstand Christus muss somit dem Verstand des Fleisches unterwerfen. Römer 7, 19 bis 20. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheide das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Römer 7, 25. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Somit seht ihr, es ist immer der Verstand. Gott sei Dank diene ich mit meinem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch. Von wo spricht hier Paulus? Der Verstand des Fleisches dient der Sünde. Der Verstand des Geistes dient Gott. 2. Timotheus 3, 8. So wie die ägyptischen Zauberer Jannes und Jambres sich Mose entgegenstellten, so widersetzen sich diese falschen Lehrer der Wahrheit. Ihre Ansichten sind verdreht und wirr. Ihr Glaube hält keine Prüfung stand. Versteht ihr? Die korrupten Menschen des Verstandes widersetzen sich Gott. Was besticht somit der Teufel dieser Menschen, um sie Gott zu widersetzen? Dem Verstand. Wer sich nicht um seinen Verstand kümmert, wird sich dann beklagen. Matthäus 4, 1 bis 3. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Das ist ein Beispiel, wie der Teufel unseren Verstand angreift. Hier sehen wir, in welcher Weise Jesus angegriffen worden ist, weil der Teufel Jesus im Verstand angreift. Hier sehen wir, wie der Teufel Jesus mit der Versuchung angreift. Er hat zu ihm gesprochen, aber wo? Im Verstand. Er hat versucht, ihn zu täuschen. Und Jesus hat dem Teufel gesagt, fahr zum Teufel. Jakobus 1, 13 bis 15. Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemandem zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Genau das ist der Weg des Teufels. Und nachher, nach dem Tod, gibt es die Hölle, wo Jesus nicht existiert während dieser Reise. Dieser hat sich nicht an Jesus gewendet. Dann gibt es die Hölle und der endlose Tod. Somit wenden wir uns an Christus. Wenn uns unsere Fleischeslust versucht. Was ist Fleischeslust? Unsere Wünsche, unsere falschen Wünsche, unser menschlicher und fleischlicher Verstand, welcher alles begehrt, was nicht richtig ist. Die falsche Frau, eines anderen, das Geld der anderen, das Haus der anderen, das Auto der anderen, anstatt uns mit unserem kleinen Fahrrad zu begnügen, mit unseren kleinen Sandalen, mit dieser kleinen Frau, welche 30, 40, 50, 60 Jahre alt ist, welche dich über diese Jahre ausgehalten hat, bis jetzt, du Unglückliche, der du bist. Das gilt auch umgekehrt. Frauen und Männer, begnügt euch mit dem, was Gott euch geschenkt hat. Aber meine Frau ist etwas dick. Ich habe im Fernsehen eine gesehen, die ist viel dünner. Sie sieht aus wie ein Zahnstocher. Begnüge dich. Begnüge dich. Und hör auf mit dem Zahnstocher, mit dem Bikini. Achtung. Achtung. Gebe Acht auf das, was Gott dir geschenkt hat. 2. Thessalonicher 2, 2. Lasst euch doch nicht so leicht verwirren und erschrecken, wenn Leute behaupten, der Tag, an dem der Herr kommt, sei schon da. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie sich auf eine Offenbarung Gottes berufen oder auf eine Äußerung, die angeblich von uns stammt. Glaubt ihnen auch nicht, wenn sie euch Briefe mit derartigen Behauptungen zeigen, die wir geschrieben haben sollen. Okay, lasst euren Verstand nicht verwirren. Lasst euch nicht verunsichern. Alles im Verstand. Der ganze Kampf geschieht im Verstand. Geschwister, wenn ich am Morgen aufwache, ist das Erste, was ich tue, den Herrn anzubeten, den Herrn zu loben. Bevor der Teufel kommt, lobe ich schon den Herrn. Denn solange du schläfst, beschützt dich der Herr mit dem Heiligen Geist. Wenn du am Abend zuvor gebetet hast, wenn du gelernt hast, mit dem Teufel zu schimpfen, währenddem du schlafst, habt ihr das gelernt, Geschwister, die mir zuhört, wie man den Teufel im Schlaf beschimpft? Das ist ganz einfach. Es genügt, wenn man vor dem Schlafen Jesus anbetet und ihn bittet, Jesus, ich möchte mit dem Teufel schimpfen, währenddem ich schlafe und dich loben, währenddem ich schlafe oder nicht schlafe. Der Teufel kann sich euch nicht nähern, wenn ihr das immer wer tut. Wenn du immer wieder schießt, wird sich der Feind nicht nähern. Unser Verstand ist unter Kontrolle, unter der Macht des Heiligen Geistes. Der Teufel kontrolliert unseren Verstand somit nicht, sondern er wird von unserem Geist und vom Herrn kontrolliert. Denn wir haben die Macht, dem Verstand zu befehlen, er solle gehorchen und der Schrift des Herrn folgen. Es gibt nicht die Macht des Teufels, außer du überlässt sie ihm auf einem silbernen Teller. Bitte, Herr Teufel, hier ist mein Verstand. Bedien dich. Tu mir einen Mikrochip rein. Römer 12, 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lässt euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Was heißt das hier? Erneuert euren Verstand. Habt ihr das verstanden? Wie erneuert man einen Verstand? Mit dem Wort Gottes. Einzuprägen? Nein. Nummer 2. Ich habe nicht Nummer 1 gesagt. Indem man Jesus liebt. Genau. Das ist somit die Nummer 1. Gib mir die Hand. Du bist so eine süße Präsentatorin. Nur wenn wir unseren Verstand erneuern, dann werden wir in der Gaben des Geistes wachsen, Weisheit, Urteilsfähigkeit, und wir werden den Willen Gottes verstehen und auch sein prophetisches Wort. Wir werden es verstehen und Gott wird uns segnen und er wird uns führen, somit in der Erneuerung unseres Verstandes. So wirst du auch die Prophezeiungen der Bibel verstehen. Matthäus 13, 11. Jesus antwortete: Euch lässt Gott die Geheimnisse seines himmlischen Reiches verstehen, den anderen sind sie verborgen. Verstanden? Es gibt sehr viele Menschen auf dieser Welt, unter ihnen leider sehr viele der Kirchen, welche die Geheimnisse des Gottesreiches nicht verstehen. Es gibt Kirchen, welche keine trockene Feige verstehen von der Offenbarung. Sie verstehen überhaupt nichts. Es gibt Kirchen, welche sogar sagen, lest die Offenbarung nicht, sonst verwirrt sie euch. Warum hätte Gott diese ganze Tinte verschwenden sollen, um die Offenbarung zu schreiben? Er hätte das Papier gebrauchen können, ich weiß nicht, um Brot einzupacken. Warum sollte es einigen zustehen, diese zu lesen, diese zu kennen und den anderen nicht? Warum? Weil sie ein hartes Herz haben. Darum zeigt es ihnen Gott nicht. Matthäus 13, 15. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. 1. Korinther 2, 16. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift: Wer kann die Gedanken dieses Herrn erkennen, oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Deshalb verstehen wir die Gleichnisse, die Wörter und alles, was geschrieben steht, weil wir den Verstand Christus haben. Aber auch wenn man den Verstand Christus hat, zum Teil versteht man doch nicht, was geschrieben steht. Warum? Ungehorsam. Offenbarung 17, 9. Um das zu begreifen, ist Weisheit und Verständnis nötig. Die sieben Köpfe bedeuten sieben Hügel, von denen aus die Frau ihre Macht ausübt. Zugleich sind sie auch ein Bild für sieben Könige. Verstanden? Wenn wir unseren Verstand erneuern, werden wir auch die Prophezeiungen verstehen. Hier braucht es einen Verstand, der Intelligenz hat. Wir müssen nicht dumm für Christus sein, sondern intelligent für Christus. Eine geistliche Intelligenz. Haben wir das verstanden? Hosea 14, 10. Wer klug und weise ist, der denke darüber nach und nehme sich all diese Worte zu Herzen. Denn der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm folgt, kommt sicher ans Ziel. Doch wer sich von ihm abwendet, stürzt ins Verderben. Wer weise ist, wird daran denken. Wer intelligent ist, erkennt es. Die Rechten gehen vorwärts. Die Gesetzesbrecher werden in die Grube fallen. Wer sind die Gesetzesbrecher? Es sind diejenigen, die ihren Verstand nicht erneuern in Christus. Und das bezieht sich auch auf Christen, welche den erneuerten Verstand des Pastors wollen, die sein wollen wie er. Denn sie wollen das gleiche schöne Auto, das gleiche schöne tote Gebäude, wo es 1000 Personen hat, die darin schlafen. Wir hingegen möchten Christus Verstand. Niemand muss wie der Bruder Giuseppe sein oder eine unschöne Fotokopie oder von einem anderen Pastor. Wir sind hier, um Jesus zu folgen. Wir wollen dem Verstand Jesus. Was interessiert mich meinen Verstand, welcher überhaupt nichts wert ist? Der wirkliche Krieg zwischen dem Guten und dem Bösen gegen den Teufel findet in unserem Verstand statt. Das ist ein Kampf, welchen wir nicht verlieren können. Wir können ihn nur gewinnen, wenn wir das Wort Gottes befolgen. Hier habe ich einen Artikel von ADN Kronos mit dem Titel »Mentales Unbehagen in Europa. Es ist Epidemie. Achtung, denn eine Statistik besagt, dass 150 Millionen Personen in Europa haben mentale Krankheiten. Somit gibt es 175 Millionen Irre oder teilweise Irre hier. Diese sind bekannt, aber es könnte noch mehr geben. Diese wurden in Spitälern registriert. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele das es überhaupt gibt, welche gar nicht in den Spital gegangen sind. Er sagt praktisch aus, dass die Hälfte der Europäer irre sind. Dieser Artikel wurde am 29. März publiziert. Angstzustände, Depressionen, Demenz, Alkoholabhängigkeit, Drogenabhängigkeit, psychologisches Unwohlsein, das vielerseits sich auch in ein physisches Leiden verwandelt. Im 2030 wird die psychische Krankheit die häufigste sein in der Welt. Aber im krisenbesetzten Europa ist es schon Pandemie. Die Herausforderung des dritten Jahrtausends, welche gemäß den letzten Zahlen 38,2% der Einwohner des alten Kontinents betrifft, für ein Total von fast 165 Millionen Patienten. Und das auf eine Population von 514 Millionen. Von diesen Kranken nur einer von drei bekommt Medikamente oder andere Therapien. Für zwei von dreien gibt es keine Heilung. Das ist ein Alarm, welcher noch größer ist, wenn man daran denkt, dass nur 33% dieser Population eine Kur bekommt. Das wird vom Psychiater unterstrichen. Von all diesen Patienten sind die Frauen, welche noch mehr darunter leiden. Die Last der mentalen Störungen wird als Behinderung aufgefasst. Und die Frauen? Warum die Frauen? Weil die Frauen mehrheitlich auch unter Mobbing der Ehemänner leiden. Die Frau etwas Falsches sagt, ein kleines falsches Wort, wird sie vom Mann geschlagen. Die Frauen leiden heutzutage mehr als Männer, das ist bewiesen. Wir müssen beten für die Schwestern, diese wertvollen Schwestern, von denen vielen den Herrn lieben und welche leider Gorilla-Ehemänner haben, welche es ausnützen. Manchmal arbeiten beide, aber der Mann schaut Fernsehen, währenddem die Frau kocht, abwäscht, einkauft. Wir müssen beten für diese Schwestern. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Es gibt noch viel mehr in diesem Artikel, aber er wiederholt auch vieles. Was sehr aussagend ist, sind die 165 Millionen. Auf der anderen Seite gibt es die ungläubigen Ärzte. Meinst du, dass sie verstehen werden, was diese psychische Krankheiten sind? Sie sind ungläubig. Wie sollten sie das je verstehen können? Dass die Krankheit dieser 165 Millionen spiritueller Natur ist? Diese Ärzte wissen nicht, dass diese mentalen Angriffe ganz banale satanische Angriffe sind. Es ist ganz einfach der Teufel, der versucht, den Verstand zu besitzen, der Verstand der Welt. Warum schickt der Teufel eine psychische Krankheit? Ein Schritt danach ist die dämonische Besessenheit. Ein Besessensein, welches Schreien verursacht. Nein, es kann auch ein Krebs kommen, ein Tumor, eine Depression, eine Obsession, ein Selbstmord. Das sind dämonische Besessenheiten. Somit sind diese Dinge absolut im Trend und werden immer häufiger. 165 Millionen, denn wir sind in der Endzeit. Diese Personen, diese psychischen Kranken werden alle den Mikrochip erhalten. Und zwar sehr schnell, wenn sie ohne Jesus sind. Denn sie werden sagen, dieses wird dir Frieden geben. Es ist wie ein Pacemaker am Herzen. Der Mikrochip gibt dir Frieden im Hirn. Sicher wird er dir Frieden geben. Frieden, aber der Frieden des Teufels. Somit werden diese satanischen Angriffe auf den Verstand zum Spitzenpunkt kommen, wenn die Welt die Marke des Biestes akzeptieren wird. Offenbarung 13, 16 bis 17. Das zweite Tier brachte alle dazu, ob groß oder klein, reich oder arm, ob Herr oder Sklave, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Und dieses Zeichen war nichts anderes als der Name des Tieres, in Buchstaben geschrieben oder in Zahlen ausgedrückt. Somit, warum greift der Teufel den Verstand so an? Geben wir Acht auf den Verstand? Beschützen wir den Verstand? Und wie? Mit dem Wort des Herrn, den Herrn liebend, den Herrn lobend, dem Herrn dienend, indem man an den Herrn denkt, indem man die Gedanken des Herrn denkt und noch nicht die Gedanken des Fernsehens, der Politiker, der Finanzen, welche dich nur mit Dummheiten füllen und falschem Zeug. Die Prophezeiungen warnen uns, dass in der Endzeit der Geist des Teufels die Welt täuschen wird. Offenbarung 16, 12 bis 14. Der sechste Engel goss seine Schale in den großen Fluss, den Euphrat. Der Fluss trocknete aus, sodass die Könige aus dem Osten ungehindert mit ihrer Armee in das Land eindringen konnten. Das sind die Nationen, welche in Israel einmarschieren werden, zusammen mit Magog, Russland und Europa. Gomer, Erdogan, Togarma, die Türkei, Persien, Iran, Libyen. Es gibt eine Liste in Ezechiel 38. Die Nationen des Ostens werden nur Nationen aus dem Orient genannt. Es wird zu den Königen aus dem Orient gesagt. Somit China, Pakistan, Nationen wie Indonesien und Malaysia, welches islamische Nationen sind. Das sind die Könige des Ostens, vor allem China. Es wird eine Armee von 200 Millionen Soldaten kommen. China allein kann für die Überzahl dieser Armee sorgen. Ich sah, wie aus dem Maul des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten drei Dämonen hervorkamen, die wie Frösche aussahen. Es sind böse Geister, die Wunder vollbringen. Sie schwärmen aus zu den Herrschern dieser Erde, um sie zum Kampf zu vereinen, dem Kampf der Entscheidung, wenn der große Tag des allmächtigen Gottes kommt. Doch vergiss nicht, sagt Christus, ich komme plötzlich und unerwartet wie ein Dieb. Nur wer wach bleibt und bereit ist, darf sich an diesem Tag glücklich schätzen. Nun, wer seine Kleider griffbereit hat, muss dann nicht nackt herumherlaufen und sich schämen. Die dämonischen Geister versammeln die Herrscher dieser Welt und ihre Heere an dem Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Das ist der Krieg Gottes, den er auch Harmageddon nennt. Gott erlaubt es diesen Teufeln, dass sie die Welt täuschen, diese Nationen täuschen, um sie zusammenzuführen in Harmageddon. Denn genau hier im 16. Kapitel gibt er den Ort Harmageddon an. Wenn sie man dann dort zusammengeführt werden, weil der Antichrist sagt, gehen wir dorthin, denn wir können alles erobern. Amerika ist zerstört. Wir können einmarschieren, nachdem sie Amerika zerstört haben. Babylonien, die Prostituierte. Offenbarung, Kapitel 17, 18. Nun kann einer der sieben Engeln, die sieben Schalen erhalten hatten, zu mir und sagte, komm mit, ich will dir zeigen, wie Gott die große Hure richtet, die an den vielen Wasserläufen thront und ihre Herrschaft weit ausgedehnt hat. Die Mächtigen dieser Welt haben sich mit ihr eingelassen. Alle Menschen waren berauscht von dem Wein, von der Verführung, den sie ihnen eingoss. Jetzt nahm mich der Engel und versetzte mich im Geist in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem grellroten Tier, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Es war überall beschrieben mit Namen, durch die Gott verhöhnt wurde. Die Frau trug Purpur und scharlachrote Kleider, dazu kostbaren, goldenen Schmuck mit wertvollen Edelsteinen und Perlen. In ihrer Hand hielt sie einen Becher aus Gold, der bis an den Rand gefüllt war mit ihrer Bosheit, ihrer Verführung und ihrem Götzendienst. Auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name, die große Babylon, die Mutter aller Verführung und allen Götzendienstens auf der Erde. Und ich sah, wie sie sich berauschte an dem Blut all der Menschen, die Gott gehörten und getötet wurden, weil sie an ihrem Bekenntnis zu Jesus festhielten. Ich war tief erschüttert, als ich diese Frau sah. Somit hat der Antichrist den Weg geebnet, um Israel einzunehmen. Er wird somit nach Jerusalem gehen, in den Tempel eindringen und sich dorthin setzen, wie ein Gott im Tempel Gottes. Und er wird aussagen, dass er Gott ist. Somit wird er dorthin gehen, um Gott zu werden. Aber in Wirklichkeit wird Harmageddon und Jesus kommen und ihn zerstören, nach der Entrückung. 2. Thessalonicher 2. Ihr wisst, liebe Brüder und Schwestern, dass unser Herr Jesus Christus kommen wird, wenn es soweit ist, wird Gott uns von überall her versammeln, um ihm entgegenzugehen. Wir bitten nun euch aber, lasst euch doch nicht so leicht verwirren und erschrecken, wenn Leute behaupten, der Tag, an dem der Herr kommt, sei schon da. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie sich auf eine Offenbarung Gottes berufen oder auf eine Äußerung, die angeblich von uns stammt. Glaubt ihnen auch nicht, wenn sie euch Briefe mit derartigen Behauptungen zeigen, die wir geschrieben haben sollten. Lasst euch von niemandem so etwas einreden und euch durch nichts täuschen, denn bevor Christus erscheint, muss die Zeit kommen, in der viele Menschen Gott den Rücken kehren. Dann wird jemand auftreten, der alle Auflehnung gegen Gott in sich vereinigt. Doch er ist dem Untergang geweiht. Er ist der Feind Gottes und wähnt sich größer als jeder Gott und alles, was als heilig verehrt wird. Ja, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Gott anbeten lassen. Somit gehen wir weiter. Du wolltest somit sagen? Ich wollte sagen, dass diese Geister täuschen, die Könige der Erde täuschen, welche die Präsidenten sind, die ersten Minister. Sie rufen sie zusammen zum Kampf. Das heißt, sie täuschen sie. Und wie täuschen sie sie? Im Verstand. Verstehst du? Am Ende der Zeit, damit die Welt den Mikrochip erhalten kann, was wir glauben, die Marke des Biestes zu sein, sie werden diesen Mikrochip erhalten, weil sie getäuscht wurden. Wo? Im Verstand. Somit, Geschwister, schauen wir gut auf unseren Verstand. Hesekiel 38, 1 bis 6. Wieder empfing ich eine Botschaft vom Herrn. Er befahl mir: Du Mensch, blick in die Richtung, wo das Land Magog liegt, und kündige Gog, dem obersten Herrscher über den Völker Mechesh und Tubal, mein Gericht an. Richte ihm aus, was ich Gott, der Herr, zu sagen habe. Gog, du Herrscher über Mechesh und Tubal, du bekommst es mit mir zu tun. Ich bohre Haken durch deine Kinnlade und zwinge dich zu gehen, wohin ich will. Mitsamt deinem ganzen Heer führe ich dich aus deinem Land heraus. Riesig ist es, dieses Heer, mit unzähligen Reitern und Pferden. Die Soldaten sind prächtig gekleidet und mit Langschilden, Rundschilden und Schwertern bewaffnet. Söldner aus Persien, Äthiopien und Libyen begleiten euch, gut gerüstet mit Schildern und Helmen. Die Truppen aus den Ländern Gomer und Bet-Togarma im äußersten Norden sind ebenfalls dabei und auch aus vielen anderen Völkern kommen die Soldaten dazu. Hier ist Petrus, der spricht und sagt: Geschwister, wir müssen uns im großen Kampf verteidigen, um die Kontrolle des Verstandes zu behalten. Auch die Kinder über die Atheisten öffentlichen Schulen, Geschwister, die ihr eure Kinder in die öffentlichen Schulen schickt, achtet darauf, dass sie nicht mit Lügen gefüllt werden, antichristliche Lügen. Die öffentlichen Schulen sind nicht dazu da, den Kindern Arithmetik, Mathematik beizubringen, sondern sind da, um sie zu programmieren, den Verstand zu programmieren, damit sie den Mikrochip erhalten möchten, damit sie Homosexualität akzeptieren. Zwei Väter, zwei Mütter, sie wollen sie ruinieren. Schickt eure Kinder nicht in die öffentlichen Schulen. Eines der Gründe, warum ich aus Italien herausgegangen bin, ist auch dieser, meine Kinder zu beschützen. Tatsächlich habe meinen Kinder keinen Fuß je in eine öffentliche Schule gesetzt. Immer private Schulen. Es gibt jedoch eine gute Nachricht. In Italien ist die private Schule zum Beispiel legal. In anderen Ländern ist sie verboten. In Deutschland stecken sie dich ins Gefängnis, denn sie haben die Mentalität von Auschwitz. Auschwitz hat Deutschland nie verlassen. Und viele Deutsche sind in ihrem Unterbewusstsein noch Narzissten, auch wenn sie dies nie zugeben würden. Aber in anderen Ländern ist es legal, ist es rechtlich. Okay? Hast du den Link hineingesetzt, Angela? Ja, wir haben darüber schon bei unserem Radio gesprochen. Und der Link befindet sich dort. Es gibt drei Links, welche über Schulen sprechen. Apostelgeschichten 2,40. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf: Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über dieses verdorbene Generation hineinbrechen wird. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Somit rettet euch vor dieser perversen Generation. Rettet euch von der Welt, sagt Petrus. Und das sage ich auch. Rettet euch von der Welt, die da ist, um euch zu ruinieren, über das Fernsehen, über die Schulen, welche eure Kinder ruinieren. Der Verstand, Geschwister, ist die Eingangstür der Seele, okay? Wenn die Dämonen nicht fortgejagt werden und dem Wort Gottes nicht untergeworfen werden, werden sie versuchen, eure Seele zu besitzen oder säen Bosheit oder Böses wie Krankheiten, Depression, Scheidungen, Tendenz zur Aggression, Selbstmord, Flüche oder Täuschungen in euch. Was können wir sofort tun, um das Böse zu besiegen? Ganz einfach, im Geist kämpfen, wie es Jesus getan hat und uns gezeigt hat. Wir haben auch das Beispiel der Apostel, der ersten Kirche Gottes. In einem einzigen Wort gibt es uns die Strategie und die Lösung, mit welcher wir Satan besiegen können. Die Bedingung ist, dass wir nicht aufgeben, dass wir fortschreiten, dass wir immer weiter kämpfen in der Welt und mit dem Wort, das uns gelehrt wird. So können wir den Teufel in unserem Verstand besiegen. 2. Korinther 10, 3-5. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Der Schlüssel ist dieser Vers. Genau, verstanden? Jeden Gedanken muss gehorsam gemacht werden. Gehorsam an Christus. Tatsächlich wird gesagt, der Gedanken wird gefangen gemacht. Den Gedanken gefangen nehmen. In Christus. Wie wenn du unter Wasser gehen würdest, mit deinem Unterseeboot. Du bist gefangen im Unterseeboot, aber es beschützt dich vor dem Überdruck und rettet dich. Der Astronaut, welcher in das Weltall fliegt, ist in seinem Raumschiff gefangen, aber das Raumschiff beschützt ihn vor dem Tod. Somit, wenn wir uns zum Gefangenen Christus machen, wird uns diese Gefangenschaft beschützen vor dem Teufel. Es ist wie ein Soldat, der in den Kampf geht. Er zieht sich einen Schutzanzug an. Dieser Anzug ist eigentlich auch wie ein Gefängnis, in dem man sich nicht gut bewegen kann. Aber er beschützt ihn von vielen Sachen. Der Soldat im Panzer ist gefangen im Panzer, aber er ist ein großer Schutz, dieser Panzer. Somit müssen wir jeden Gedanken dem Gehorsam gefangen machen. Gehorsam in Christus. Das ist der Weg. Enge, steile Weg. Eng und geradeaus. Du kannst nicht links und nicht rechts abbiegen. Immer die Gedanken Richtung Jesus halten. Darum müssen wir unser Hirn waschen. Jeden Tag mit dem Wort Gottes. mit Anbetung, mit Lobpreisung dem Herrn. Habt ihr das verstanden? 1. Petrus 5, 9. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf dieser Welt dieses Leiden ertragen müssen. Somit Angriffe abwehren. Amen. Standhaft im Glauben bleiben und alle Brüder und Schwestern auf der Welt leiden, dieselben leiden. Die gleichen Angriffe des Teufels hat auch Jesus gelitten. Matthäus 4, 9 bis 10. Schließlich führt ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Dies alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Selbst Jesus wurde nicht verschont von den gleichen Versuchungen, welche auch wir durchstehen müssen. Aber das war Gott. Halt! Die Apostel und die erste Kirche haben Jesus gefolgt und haben die gleichen Dinge getan. Tatsächlich hat Jesus gesagt, Johannes 14, 12, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Gib dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch eure Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Somit Ruhm, Ruhm dem Herrn. Und somit, Brüder, hört mir zu, Faulheit ist Teil des Egoismus. Achtung bezüglich der geistlichen Faulheit, nebst der materiellen Faulheit. Wir kennen Personen, welche unser Radio verfolgen, aber nicht dem Wort, den Schriften gehorchen. Sie weigern sich, eine Arbeit zu finden, ihre Familie zu unterhalten. Wir warnen euch, wer die Tür dem Teufel aufmacht, durch diese wird der Teufel einsteigen und solche Dinge geben ihm Zutritt. Und wenn er mal eingetreten hat, dann wird er seine Bosheiten säen, wenn ihr keine Reue zeigt und nicht anfängt, dem Wort Gottes zu gehorchen. Denn wir alle sind gerufen, zu arbeiten, um unsere Familie zu unterhalten, nebst der geistlichen Arbeit allen das Evangelium zu verkünden, um sie zu erretten. 2. Thessalonicher 3, 10. Schon damals haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wer nicht arbeiten will, der soll euch nicht essen. Wenn einer nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Darum träumt überhaupt nicht davon, eine Gemeinschaft zu gründen oder eine Kirche mit Menschen, welche nicht arbeiten wollen. Leute, welche zum Herrn singen wollen, wie die Heuschrecken im Sommer. Nur anbeten, das reicht nicht. Man muss materiell und spirituell arbeiten. Und ich wiederhole, Epheser 4, 28. Wer bisher vom Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Was wird uns hier klar? Wir merken, dass ein Kampf im Gange ist zwischen Christus und dem Teufel. Christus will uns beschützen, wenn wir ihn hinter ihn stellen wollen. Wenn wir aber nicht mit ihm kämpfen, nicht mit Jesus kämpfen, werden wir diesen Krieg verlieren. Wir werden den Kampf verlieren. Denn Jesus wird nicht alles für uns tun, sondern sehr viele Sachen hängen von unserer Kooperation ab. Entscheidungen, Wahlen. Er hat uns keinen Mikrochip eingepflanzt, als wären wir Robot. Wir haben Wahlen zu treffen. Wenn das nicht so wäre, hätte sich der Teufel nicht Gott rebellieren können. Gott gibt uns eine sehr große Freiheit und er gibt uns auch Vertrauen. Und das sogar so weit, dass eben sich der Teufel gegen ihn stellen konnte. Die Personen, welche den Mikrochip akzeptieren, werden danach nicht mehr ausreichen können. Sie werden lebendige Zombies sein. Ich möchte einen anderen Punkt analysieren: die Unsterblichkeit unserer Seele und unseres Geistes. Unsere Seele und unser Geist ist unsterblich, okay? Aber unser fleischlicher Verstand ist genau derselbe geblieben, der er gewesen ist. Es gibt Personen, die mir sagen, ich habe Jesus erhalten, aber ich ändere mich nicht. Warum? Du hast deinen Geist geändert, deine Seele. Und diese sind unsterblich, aber dein menschlicher Verstand ist gleich geblieben. Er wurde nicht neu generiert. Er wurde nie gerettet. Dein menschlicher, fleischlicher Verstand ist nicht unsterblich. Wir müssen diesen somit wie ein verwöhntes Kind behandeln. Ihm sagen, was zu tun ist und was nicht, was zu denken ist und was nicht. Dazu gibt es eine wunderschöne Schrift, vielleicht eine der wichtigsten, welche ich euch heute gebe. Philipper 4,8. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht ist, was redlich, liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Wir müssen unserem harten Schädel sagen, die Gedanken Jesu zu denken, die Gedanken des Glaubens. Nie sagen, ich bin krank, sondern sagen, Jesus, du hast mich geheilt. Aber ich sehe dich doch hinken. Ja, aber es geht mir immer besser. Ich bin in der Heilung. Wie kannst du sagen, es geht dir gut? Ich sehe ja, dass du 4 Krebse hast. Ja, aber die Heilung geht voran. Und wie weißt du das? Weil es in der Bibel geschrieben steht. Amen. Die Wahrheit steht immer in der Bibel. Epheser 4,23. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Verstanden? Somit müssen wir unseren Verstand verändern. Kolosser 3,10. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Somit ziehen wir immer neue Kleider an. Die Kleider unseres Verstandes und wachsen wir in der Schrift. 2. Korinther 3,18. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Halleluja! Römer 12, 1-2. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das hängt von uns ab und nicht von Gott. Es hängt von uns ab. Gott hat uns Gnade gegeben, er hat uns den Geist gegeben. Und nun, wie wenn du die Wäsche waschen müsstest. Der Laden gibt dir das Waschpulver, um zu waschen. Die Waschmaschine, aber du musst waschen. Du sagst ja nicht am Telefon, hallo, ich habe die Waschmaschine bei Ihnen gekauft. Ja, sind Sie zufrieden? Ja, aber nun kommen Sie bitte und waschen Sie meine Wäsche. So wird er dir sagen, nein, wir verkaufen Waschmaschinen, aber wir kommen nicht nach Hause, um zu waschen. Ach nein, das ist viel zu anstrengend. Ich muss hier sitzen und mir den Bauch krausen. Sie haben mir die Waschmaschine verkauft und nun kommen Sie bitte auch, mir die Kleider zu waschen. Wird dieser vermutlich sagen, schauen Sie, jetzt rufe ich dann schnell die Psychiatrie an. Es wird nämlich gesagt, lasst euch verändern. Ihr müsst euren Verstand verändern. Wir müssen diesen verändern. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Es hängt von uns ab, ob wir vom Teufel besessen sein wollen, ob wir Obsessionen vom Teufel haben, oder den Teufel zum Teufel zu jagen, in seine Hölle und anzufangen, an Jesus zu denken und wie Jesus zu denken. Okay? Somit hoffe ich, dass diese Instruktionen klar sind. Oder ob wir noch etwas anfügen könnten, wie Gott es uns lehrt, wie zu gehen und wie wir uns verhalten sollten. 1. Korinther 13, 4-8. Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht an Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen, einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Aber die Liebe wird nie vergehen. Das sind der Punkt und das Komma aller Passagen, die uns der Herr lehrt. Er lehrt uns zu gehen wie ein einjähriges Kind. So musst du gehen. Du bläst dich nicht auf, du führst dich nicht auf, du beneidest niemanden, du bist geduldig, du bist gutmütig, du tust niemandem Unrecht. Wenn du dieses lebst, wirst du sehen, dass der Teufel dir nichts anhaben kann. Du wirst sehen, dass finanzieller Segen kommen wird. Du wirst sehen, dass deine Frau zurückkehrt und sich nochmal in dich verliebt. Du und dein Ehemann, du und deine Ehefrau, ihr werdet wieder ein Paradies im Haus haben. Rede nicht von unrechten Dingen und schreite im Geist fort. Galater 5, 22-24. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Es ist okay, wenn du diese Passagen befolgst, dass dich der Teufel bekämpft. Du wirst sehen, dass es dir schlecht gehen wird. Es wirst sehen, dass es dir besser gehen wird. Du wirst sehen, dass Hassen besser ist, dass der Egoismus leichter ist. Aber so wirst du den Kampf nie siegen. Aber wenn du weiterhin den Teufel bekämpfst, wird er dich weiterhin beschießen. Er wird dir wehtun und du wirst weiterkämpfen. Und am Schluss, wer wird gewinnen? Wir und Jesus. Oder der Teufel und seine Dämonen? Wir und Jesus, das ist ganz klar, okay? Hier gibt es den berühmten Vers, den ich euch immer gebe, der sehr hilfreich ist in allen Situationen. Wenn du dich mit Jesus fühlst, kann der Teufel nicht eintreten. Aber wenn du, auch wenn du Christ bist, nicht mehr folgsam bist, wirst du Fluche sehen, die auf dich eintreffen, auch wenn du Christ bist. Matthäus 12, 43-45. Wenn ein böser Geist aus einem Menschen ausgetrieben wird, irrt er in öden Gegenden umher auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Findet er keins, entschließt er sich, ich will dorthin zurückgehen, woher ich gekommen bin. Wenn er zurückkommt und seine frühere Wohnung sauber und aufgeräumt, aber verlassen vorfindet, dann sucht er sich 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Zusammen ziehen sie in den Menschen ein, der nun schlechter dran ist als vorher. Genauso wird es auch dieser bösen Generation ergehen. Somit, wenn wir uns nicht mit Jesus fühlen, kommt der Teufel. Und er wird aus uns ein Würstchen machen. Er wird uns zerstören. Verstanden? Denn der Verstand ist die Tür, durch die der Teufel versucht, in uns einzutreten. Römer 1, 28. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Er redet über Homosexuelle, okay? Lesbische und Homosexuelle. Wie geschieht das? Weil Gott sie verlässt und der Verstand wird pervers, weil er ihn verlassen hat. Und das geschah, weil sie sich nicht um ihn kümmerten. Warum? Als Gott ihnen die Möglichkeit gab, haben sie gesagt, nein, danke, ich ziehe den Egoismus vor, nein, danke, ich ziehe das Fleisch vor, nein, danke, ich ziehe es vor, all meine Dinge zu tun und nicht diejenigen von Christus. Somit verlässt Gott sie, ihrem Verstand, und sie werden pervers, homosexuell. Ja, es gibt auch Kinder, die homosexuell geboren werden, wegen den Hormonen, bla bla bla. Was hat das damit zu tun? Alle werden sündig geboren. Jemand Egoist, jemand neidisch, das heißt aber nicht, weil du so geboren wirst, dass du auch immer so bleiben wirst. Und auch wenn es natürlich wäre, nicht alles Natürliche ist gut, denn auch in der Natur gibt es Krankheiten. Etwas ist gut, weil es natürlich ist. Nein, man muss das Kind erziehen und somit unseren Verstand erziehen, nicht homosexuell zu sein, nicht pervers zu sein. Ich habe 8 kleine Schritte vorbereitet, die zur Lehre gezogen werden können, wie man den Bösen, den Böswilligen besiegen kann. Und das Schritt für Schritt, somit gibt es keine Ausrede. Ich weiß nicht, wie man das anstellt. Wenn ihr diese befolgt, werdet ihr gewinnen. Die 8 Schritte, den Teufel zu besiegen. Der erste Schritt heißt ständige Kommunion mit Christus. Johannes 17,3. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Somit Gott kennen. Und wie kennt man Gott? Durch Jesus. Die Zeugen Jehovas, die herumgehen und sagen, wir gingen direkt zu Jehova, irren sich stark. Niemand kann zu Jehova ohne einen Helfer. Nicht eine Helferin, einen Helfer. Jesus Christus. Lassen wir uns nicht verwirren, es ist nur einer, der Richtige. Die andere ist eine Fotokopie. Somit gehen wir zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt, um jeden Angriff des Teufels zu verhindern, ist die Geschwister zu lieben, okay? Denn die Liebe gegenüber den Geschwistern zeichnet die Liebe aus. Es ist die gelebte Liebe und das Zeichen, dass wir wirklich die Errettung in Jesus Christus haben. Wenn du die Geschwister wirklich liebst und nicht nur aufgrund Geschwätzes oder einem Schulterschlag in der Kirche am Sonntag, wenn man ihnen die Hand drückt. Tschüss und auf Wiedersehen. Ich möchte dich lieber in den nächsten Tagen gar nicht sehen. Wenn du die Geschwister wirklich liebst und nicht mit Geschwätz, sondern mit Taten, somit was sagen wir aus? Wenn du deine Geschwister wirklich liebst, ist das ein Zeichen, dass du errettet bist. 1. Johannes 3,14. Wir wissen, dass wir vom ewigen Tod gerettet wurden und jetzt neues Leben haben. Das zeigt sich an der Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Wer nicht liebt, der bleibt dem Tod ausgeliefert. Somit, wie weiß man, ob Gott katholisch oder evangelisch ist? Ob Gott Protestant oder orthodox ist oder Zeugin Jehovas? Wie weiß man das? Johannes 13,35. Das ist ein Kompass, der dir zeigt, was die richtige Religion ist. Johannes 13,35. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Sagt er Protestant oder katholisch? Nein, er sagt die Liebe Jesus. Die Religionen sind etwas Dummes. Es sind wie Kegel, wie Lego zu spielen oder Sandschlösser zu bauen. Was passiert mit Sandschlössern, wenn die Flut kommt? Sie fallen zusammen. Und so sind die Religionen. Alle sind zusammengefallen und es fallen noch andere. Alle christlichen Religionen. Aber Christus und das Christentum, nein, diese werden für ewig gelten. Und zwar überall. Weißt du, dass es Christen auch in der katholischen Kirche gibt? Auch wenn die Protestanten dies nicht glauben? Weißt du, dass es auch Christen in der protestantischen Kirche gibt, auch wenn das die Katholiken nicht glauben? Aber das ist ein Problem. Sie sind Rassisten. Wie sieht der dritte Schritt aus? Einprägen, lernen, meditieren. Was? Das Wort. Das Fernsehen? Nein. Jesus. Pornografie? Nein. Politik? Nein. Sport? Nein. Was denn? Das Wort? Jesus, das Wort. Das Wort Jesu. Psalm 119,11. Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Wie behält man das Wort im Herzen? Man prägt es sich ein. Jemand sagt, aber ich kann mir nichts einprägen. Meditiere es, meditiere es, meditiere es. Denke daran. Ich wollte tatsächlich den Geschwistern einen Ratschlag geben. Auch jemanden, der uns geschrieben hat. Ich kann mir nichts einprägen. Okay, dann wird dir das Schild des Glaubens fehlen. Gegen den Teufel. Das heißt, wenn der Teufel kommen wird, wird er dich zur Wurst machen. Wenn du dir das Wort nicht einprägen hast, dann fange an, es zu meditieren. Ich möchte den Geschwistern einen Ratschlag zum Einprägen geben. Ich habe mir ein Heft, ein kleines Heft besorgt. Und zwar so klein, dass es in eine eurer Taschen geht. Schwestern, ihr habt die Hosen zu eng. Kauft euch welche, die nicht so eng sind, damit dieses Büchlein in eure Taschen geht. Und schreibt 1-2 Verse jeden Tag. Und wenn ihr sie nicht einprägen könnt, dann steckt es unter euer Kopfkissen. Und am Morgen, wenn ihr aufwacht, zieht es hervor. Und geht nochmals durch das durch, was ihr geschrieben habt. Währenddem ihr kocht, zieht das Büchlein hervor und geht die Schriften durch des Tages. Währenddem ihr die Suppe rührt, geht die Schriften durch. Währenddem ihr auf die Toilette geht, euch den Lippenstift anstreicht, geht die Schriften nochmals durch. So wiederholt ihr sie 15 Mal pro Tag. Auch wenn ihr den Bezug nicht mehr wisst, das macht nichts. Das interessiert den Teufel auch nicht. Du sagst ihm ja nicht, ich jage dich fort im Namen Lukas 10, 19. Nein, du sagst ihm, ich habe die Macht über Schlangen, über Skorpione und alle Macht des Teufels. Amen. Weißt du, manchmal ist es so, als hätte es etwas von Matthäus 10, 42. Ach, schau doch in die Bibel, sag mir mal, was du überhaupt willst. Ein Glas Wasser. Matthäus 10, 42. Wer einen meiner unbedeutendsten Jünger auch nur mit einem Schluck kaltem Wasser erfrischt, weil dieser zu mir gehört, der wird seinen Lohn auf jeden Fall erhalten. Das versichere ich euch. Hast du das verstanden? Es genügt sich, das Wort zu merken. Und dann wird der Heilige Geist das Wort fischen und ihr werdet euch daran erinnern. Jeremia 15, 16. Immer, wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, Herr, allmächtiger Gott. Wenn ihr spirituell Bauchweh habt, dann kann es sein, dass ihr die falsche Nahrung zu euch nehmt. Ja, das stimmt. Vielleicht esst ihr Fernsehen anstatt die Bibel. Habt ihr je versucht, das Fernsehen zu essen? Nein. Es gibt elektronische, es gibt diese aus Glas, aus Holz. Versuch sie mal zu essen. Versuche es wirklich. Ich werde dir versichern, dass es nicht verdaubar ist, auch nicht im Geist. Versuche das Wort zu essen. Nun sage ich das nicht wörtlich, aber lese die Bibel, wie Jeremia, okay? Psalm 119, 23. Mögen sich auch mächtige Leute verbünden und gemeine Pläne gegen mich schmieden, bleibe ich trotzdem allem dein Diener und denke über deine Ordnungen nach. Hier sieht man, wenn alles schief läuft, meditiere die Schrift. Ach, sie haben mir eine Buße gemacht und der Antichrist verfolgt mich. Er möchte mir den Mikrochip einsetzen. Überall meditiere das Wort. Meditiere nicht, dass alles schief läuft. Matteo Renzi hat gesagt, dass in 20 Jahren alles besser sein wird. Er sagt, dass in 20 Jahren Italien die führende Nation Europas sein wird. Er wird die Nation in die Scheiße führen. Er wird sie in den Abfall führen. Wohin meinst du, dass er sie führen wird? Auch Deutschland und Frankreich, das sind alles Räuber. Die Politiker versprechen morgen. Aber Jesus, was sagt er? Schaut die Früchte an. Sie müssten nicht die Politiker wählen, welche etwas versprechen, sondern welche, die etwas geleistet haben. Geh zu einem Missionär. Dieser hat vielleicht wirklich etwas Gutes getan und die Früchte getragen, welche du sehen kannst. Nicht einer, der vor dem Spiegel übt, wie er die Leute täuschen kann. Es werden jene gewählt, die die Leute am besten täuschen können und welche am meisten versprechen. Ich verspreche das Licht in den Feldern. So könnt ihr auch während der Nacht arbeiten.
Super.
Ich verspreche 6 Tage Ferien und einer, an dem man arbeiten. Und somit sollten wir diesen wählen. Nein, ich verspreche noch mehr. Ich verspreche, dass ihr überhaupt nicht arbeitet und wir bezahlen euch. Hauptsache, ihr wählt mich. Und sobald ich gewählt wurde, trete ich euch mit meinen Füßen. Und mich kann dann keiner mehr wegwählen. Das Schmiergeld kommt aus aller meiner Taschen hervor. Auch wenn ihr mich dann nach ein paar Jahren nicht mehr wiederwählt, geht es mir sehr gut auf den Bahamas. Psalm 1,1. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nahe am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt, Jahr für Jahr, und dessen Blätter nie verwelken. Wer es sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Spreu und Abfall somit. Wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, kalibriert somit eure Träume. Wenn ihr träumt, versucht von Jesus zu träumen. Manchmal schreiben mir Brüder, weißt du, ich habe so sexuelle Träume gehabt, diese wunderschönen Frauen. Diese sind nur Dämonen, verstehst du? Sie sind verkleidet, verstanden? Wie die Frau von Sansone, welche ihm die Haare schneiden ließ und dann haben sie ihm die Augen ausgekratzt. Der Herr möge uns befreien von gewissen sexy Frauen oder sexy Männern in den Träumen. Versucht, die Schrift Gottes zu träumen. Das ist etwas Reales. Und du fallst für mich nicht in die Fallen. Ach, was für ein schöner Traum. Ich habe von meiner Nachbarin geträumt. Ich habe von der Frau meines Freundes geträumt. Pass auf, das ist der Teufel. Und es ist nicht wirklich die Frau des Freundes. Nach etwas Zeit wird er die Maske abnehmen. Okay? Haben wir das verstanden? In unseren Träumen müssen wir vom Jesus träumen, unserem Herrn und von der Wahrheit. Das wird euch helfen, am nächsten Morgen lobend aufzuwachen. Manchmal muss ich den Herrn loben und das ist ein Kampf, denn der Teufel greift mich an. Du musst ausruhen, hör dir eine ruhende Musik an. Nein, ich muss den Herrn loben und anbeten. Aber siehst du, hast ja gar keine Lust dazu. Genau, aus diesem Grund. Wenn du keine Lust hast, den Herrn zu loben, dann ist dir der Teufel schon ziemlich nahe gekommen. Der vierte Schritt ist, das Wort Gottes zu befolgen. Der nächste Faustschlag, den du dem Teufel versetzt, ist Folgsamkeit, und zwar der Schrift Gottes. Wenn du die Schrift Gottes befolgst, wirst du den Teufel besiegen. Ich gebe euch viele Schritte, Geschwister. Ihr habt keine Entschuldigung. Auch ich habe keine Entschuldigung und ich wende sie bei mir persönlich an. Ich bin ein Arzt, der die Medizin trinkt, welche er gemacht hat, okay? Welche das Wort Gottes gemacht hat und die er uns lehrt. Also, 1. Johannes 2,3 ist die Folgsamkeit des Wortes. 1. Johannes 2,3. Wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. Somit, wie wissen wir, dass wir Jesus kennen? Wenn wir seine Gebote befolgen. Wenn wir seine Gebote nicht verfolgen, kennen wir ihn nicht. Hört mir jemand zu oder nicht? Hat jemand seine Antennen auch wirklich gut gestellt? Wenn wir die Gebote nicht befolgen, kennen wir Jesus nicht. Es nützt nicht, wenn du mir sagst, ich gehe in die Pfingstkirche, in die katholische Kirche, in den Zeugen Jehovas Kirche. Das interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, wo du dein Auto parkierst, ob du Air Condition hast oder nicht, um in die Kirche eine Bank wärmen zu gehen. Mich interessiert, ob du die Gebote verfolgst. Das Evangelium. Welche sind das? Lies sie bitte. Muss ich sie dir noch sagen? Ich kann dir sagen, lies das Evangelium, um zu wissen, was es sagt. Es sagt nirgends aus, man soll sich auf eine Kirchbank setzen oder dazustehen und zu schlafen. Es sagt niemals, man soll schlafen, nicht stehend und nicht sitzend. Es sagt, dass man Jesus folgen soll. Jesus hat sich nie gesetzt, um eine Bank zu wärmen. Es kommt vor, dass jemand mich einlädt. Komm in meine Kirche. Ah, gut. Lässt du mich predigen? Nein, nicht wirklich. Also, dann komme ich eine Bank zu wärmen. Was soll das bitte? Da dort hat es eine, die leer steht. Bitte. 1. Johannes 2, 5. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Also, wie wissen wir, ob wir in Christus sind? Wir sind in Christus, wenn wir sein Wort befolgen. Und nicht nur, denn Gottes Liebe ist wirklich vollständig, wenn wir sein Wort beachten. Und ich rede nicht von Regeln, religiösen Regeln. Bekreuzige dich wie im Katholischen, vor allem von links nach rechts. Nein, machen wir es wie die Orthodoxen. Oben, unten, rechts und dann links. Nein, machen wir es wie die Zeugen Jehovas. Überhaupt nichts. Ich rede von religiösen Regeln, von Taufen im Wasser, mit Untertauchung und das über ein U-Boot. Taufen im Wasser mit Bespritzung auf der Front. Das sind alles religiöse Dinge. Ich rede von der Taufe im Heiligen Geist. Ich rede davon, dass wir das Wort befolgen. Und das ist keine Religiosität. Es ist keine Religion, okay? Und wenn du dies nicht tust, wirst du in den Graben fallen des Teufels. Befolge das Wort und du wirst nicht in den Graben fallen. 1. Timotheus 4, 15. Kümmere dich auch in Zukunft um die Dinge, die dir aufgetragen sind und lass dich nicht ablenken. Dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte machst. Somit musst du dich hergeben mit halbem Herz? Nein, mit ganzem Herz. Mit halbem Bank? Nein. Am Sonntagmorgen? Nein. Vollständig. Und wie wurde Paulus der heilige Paulus? Er hat sich jeden Tag verfolgen lassen wegen Jesus. Und zwar nicht nur den Sonntagmorgen. Wer wird dich verfolgen, wenn du eine Bank am Sonntagmorgen wärmst? Johannes 14, 21. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Somit sind wir beim 4. Schritt. Die Gebote, was heißt das? Seine Gebote? Wer mich liebt, wird diese befolgen. Kann ich Jesus folgen, ohne die Gebote zu befolgen? Nein, nur mit Geschwätz. Aber die Taten werden fehlen. Aber alle Religionen haben einen gemeinsamen Nenner. Sie machen alles, was nichts kostet. Beten wir, Geschwister. Alle beten. Denn zu beten kostet niemandem etwas. Und dann noch, wer betet dann auch wirklich? Dann sind jene, welche beten, wie ein Papagei, ohne überhaupt auch etwas zu denken und auch noch ein Auge auf die Uhr gerichtet. Das sind falsche Gebete, die nichts wert sind. Der 5. Schritt. Wir müssen dem Teufel die Tür schließen und sie Jesus öffnen. Wie macht man das? 1. Mose 4, 6 bis 7. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Fragt ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du dir jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon von deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Was sagst du mit Gott, Kain? Er sagte, die Sünde steht vor der Tür. Wer ist die Sünde? Satan, verstehst du? Seine Wünsche sind auf dich gerichtet, aber du musst ihn beherrschen. Was sagt Gott hier? Jakobus 4, 7. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Was sagt er hier, wenn ihr dem Teufel widersteht? Er flieht von euch. Offenbarung 3, 20. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus klopft an die Tür. Er möchte uns mit dem Heiligen Geist taufen. Er möchte uns Heilung geben, uns von finanziellen Verfluchungen bewahren, möchte das Paradies zu uns nach Hause bringen. Wenn wir zusammen essen, können wir die Bibel öffnen und ein Kapitel lesen. zusammen das Evangelium lesen. Und ich schlage vor, euch allen ein Kapitel jeden Tag zu lesen. Und zwar aus dem Buch der Sprüche. Es sind 21 Kapitel, einer am Tag. Das Buch der Sprüche ist einer der schönsten Bücher. Es genügt, einen am Tag zu lesen. Einen. Wenn ihr isst, öffnet die Bibel. Okay? Ich habe nicht gesagt, ihr sollt den Bauch öffnen. Das ist die Nebensache. Das Buch der Bibel öffnen. Und wenn dies jemandem nicht gefällt, werde ich an einem anderen Ort essen. Ich und meine Bibel. Wenn ich in einem Haus wohne, wo man hört, ach, ich, weißt du, du da, du dort. Wenn du mit mir essen willst, dann lese ich ein Kapitel. Wenn dir das nicht gefällt, dann esse ich auch alleine. Das habe ich auch schon getan. Ihr esst zusammen und ich lese die Bibel. Somit sagt Gott zu Kain, die Sünde steht vor der Tür, aber du widerstehe ihr. Öffne die Tür der Sünde nicht, das heißt dem Teufel. Tatsächlich hat dann Kain Abel in der nächsten Schrift umgebracht. Gott hat ihn gewarnt. Er hat aber nicht zugehört, aber hat dem Teufel zugehört und somit Abel getötet. Wenn wir diese Stimme vom Herrn nicht beachten, werden wir Abel töten. Wer ist das? Wir werden töten, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Wir werden den Heiligen Geist töten, welcher uns Gott schickt. Töten in Anführung und Schlusszeichen, okay? Das heißt, unsere Segnungen. Ja, wir töten sie, wenn wir nicht Acht geben. Aber es gibt noch etwas anderes in Offenbarung 3,20. Ich stehe an der Tür und klopfe. Wenn du öffnest, werde ich mit meinem Heiligen Geist eintreten, mit meiner Errettung, mit meinen Segnungen, meiner Liebe, meinem Frieden, alles. Amen. Amen, danke, Jesus. Sechster Schritt, die Macht der Anbetung und Lobpreisung. Das ist wirklich wichtig. Gehen wir ins Alte Testament. Die Macht der Lobpreisung, Geschwister. Wir müssen lernen, Lob zu preisen. Lernen wir, Jesus zu loben in unseren Herzen, in unserem Verstand und das immer, immer fort. Dann werden wir es gar nicht mehr bemerken. Wir müssen dies immer während tun. Dann wird es für uns sein, wie zu atmen. Wir merken es gar nicht mehr. So muss die Lobpreisung sein. Immer etwas Positives zu denken. Ist das schwierig? Nein. Personen, welche negativ denken, machen das, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Egoisten haben egoistische Gedanken, ohne darüber nachzudenken. Wir müssen Gott loben, wie es etwas ganz Natürliches wäre. Wir müssen den Herrn loben. Es muss etwas Automatisches werden. Unsere Liebe, unsere Zuwendung für den Herrn muss das Natürlichste der Welt werden, ohne überhaupt darüber nachzudenken und nicht dies zu planen. Ah, jetzt ist es Sonntagmorgen, jetzt gehen wir in die Kirche, um zu lobpreisen. In 2 Stunden? Okay. Also mache ich noch etwas Videogames, Videozombie, so werde ich auch ein Zombie. Ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Sport, das und dies. Und dann geben wir Gott Lobpreisen. Somit kann sich der Teufel wunderbar vorbereiten. Du wirst die Lobpreisung sehen, die du tun wirst. Sie werden nirgendwo hinkommen. Hingegen, wenn du es dauerhaft tust, dann wirst du den Teufel zerstören. Das wird den Teufel 24 Stunden am Tag angreifen. Und darum wird es dich mit dem Herrn verbinden. Und wenn du das nur einen Tag pro Woche machst, was nützt das? Der Feind hat den Rest der ganzen Woche Zeit, um uns anzugreifen. Aber die Lobpreisung Gottes macht dem Teufel die Tür zu, okay? 2. Chronik 20. Einige Zeit später erklärten die Moabiter, die Ammoniter und einige Sippen der Meuniter Josaphat den Krieg. Ein Bote kam und meldete dem König, ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meeres von Edom her gegen uns heran. Sie sind inzwischen schon in Hazezon, Tamar angelangt, Hase Sohn Tamar war ein anderer Name für En-Gedi. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um den Herrn um Hilfe zu beten. Sie versammelten sich im neuen Vorhof beim Tempel des Herrn. Josaphat trat nach vorne und betete: Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel, du bist Herr über alle Könige der Erde. In deiner Hand sind Mächte und Stärke. Niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht damals die Bewohner dieses Landes unseretwegen vertrieben? Hast du nicht du es den Nachkommen deines Freundes Abraham für alle Zeiten geschenkt? Sie haben sich hier niedergelassen, sie haben dir einen Tempel gebaut und gesagt: Wenn uns ein Unglück trifft, wenn Krieg, Pest, Hungersnot oder ein anderes Strafgericht über uns hereinbricht, dann wird Gott uns erhören. Werden wir zu diesem Tempel kommen und hier zu ihm Hilfe schreien, wird er uns retten, denn er wohnt in diesem Tempel. Und nun bedrohen uns die Ammoniter, die Moabiter und die Edomiter vom Gebirge Seir. Als dein Volk damals aus Ägypten kam, hast du ihm nicht erlaubt, diese Völker anzugreifen. Israel musste ihn ausweichen und durfte sie nicht ausrotten. Und zum Dank dafür wollen sie uns nun von diesem Grund und Boden vertreiben, den du uns geschenkt hast. Unser Gott, bestrafe sie. Wir selbst können es nichts ausrichten gegen dieses riesige Heer, das gegen uns heranzieht. Wir sehen kein Ausweg mehr und doch vertrauen wir auf dich. Alle Männer, Frauen und Kinder von Juda hatten sich im Tempelvorhof vor dem Herrn versammelt. Plötzlich kam der Geist des Herrn über Jahaziel, einen Leviten aus der Sippe Asaf. Sein Vater hieß Secharia. Die weiteren Vorfahren waren Benaja, Jehiel und Matania. Jahaziel rief: Hört ihr Leute von Juda, ihr Einwohner von Jerusalems und du, König Josaphat, so spricht der Herr: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer, ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Zieht ihnen morgen entgegen, sie werden vom Zitz her den Berg heraufkommen, am Ende des Tales, wo die Wüste Jeruel beginnt, werdet ihr auf sie stoßen. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen, geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich der Herr euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem, verliert nicht den Mut. Zieht ihnen morgen entgegen, der Herr wird euch beistehen. Da warf sich Josaphat nieder und berührte mit dem Gesicht den Boden. Auch die Bewohner von Juda und Jerusalem warfen sich vor dem Herrn zu Boden und beteten ihn an. Die Leviten aus der Sippe Kehat und Korach standen auf und stimmten ein Loblied an. Sie priesen den Herrn, den Gott Israels, so laut sie konnten. Früh am Morgen machte das Heer von Juda sich auf den Weg zur Wüste Tekoa. Beim Aufbruch trat Josaphat vor sie hin und rief: Hört, ihr Männer von Juda und Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr standhalten können. Glaubt, was seine Propheten euch gesagt haben, und ihr werdet als Sieger zurückkehren. Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte darauf an die Spitze einige Sänger. Im Festgewänden sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied: Preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und die Bewohner des Gebirges Seir in einen Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Da verbündeten sich die Ammoniter und die Moabiter gegen die Edomiter, die auf dem Gebirge Seir wohnten, und vernichteten sie. Dann gerieten sie selbst aneinander und brachten sich gegenseitig um. So sieht man, wie Gott den Feind verwirrt. Als die Israeliten zur Stelle kamen, von wo man aus die Wüste überblicken konnte, suchten sie das große Heer der Feinde. Da entdeckten sie die Leichen, die überall am Boden lagen. Keiner der Feinde war mit dem Leben davongekommen. Josaphat und sein Heer zogen zu den Schlachtfeldern, um sie auszuplündern. Sie fanden unzählige Tiere, Kleider und wertvolle Gegenstände. Es war so viel, dass sie 3 Tage brauchten, um die Beute wegzubringen. Am 4. Tag kamen sie in einem nahegelegenen Tal zusammen, um den Herrn zu danken. Seitdem heißt es Berachatal, Tal des Dankes. Voller Freude darüber, dass der Herr ihre Feinde besiegt hatte, kehrten die Männer von Juda und Jerusalem mit Josaphat an der Spitze nach Hause zurück. Begleitet von der Musik der Harfen, Lauten und Trompeten zogen in Jerusalem ein und gingen zum Tempel des Herrn. Hier lernt man uns Chronik 20, dass es 3 Armeen gegen Judas gab. Und somit haben sie angefangen, den Herrn zu loben. Sie haben den Herrn gesucht, vor allem. Im Vers 3 liest man, dass Josaphat Angst hatte. Und was machte er? Ist er weggerannt? Nein, er hat angefangen, den Herrn zu suchen. Und er hat eine Fastenzeit verhängt. Für ganz Judäa. Und ganz Judäa hat sich zusammengefunden, um den Herrn anzubeten. Und Josaphat hat gesagt: Hört mir zu, o Judäa, glaubt in den Allmächtigen, unseren Gott, und ihr könnt sicher sein, sicher seid. Glaubt seinen Propheten, und ihr werdet den Trumpf haben. Fürchtet den Herrn und hört auf seine Botschafter. Und danach fingen sie an zu singen. Vers 21, sie fingen an zu singen und den Herrn zu loben. Vers 22, der Herr hat ihre Feinde zerstört. Das ist somit die Macht, den Herrn zu lieben, ihn zu suchen, ihm zu folgen und in ihn zu glauben, ihn zu lobpreisen. Amen. Der Ruhm sei dem Herrn. Amen. Grazie, Herr. Das war somit der sechste Schritt. Und wir kommen zum siebten. Der sechste war abschließend gesagt, die Lobpreisung des Herrn. Die Lobpreisung des Herrn hält den Teufel fern. Sie hält uns positiv und glücklich. Der Teufel wird nicht bei dir sein, wenn du Lobpreisung tust. Würdest du in eine satanische Kirche gehen, wo sie Satan anbeten? Nein, nie. Und somit gefällt es auch den Dämonen nicht, wenn man Gott ehrt. Somit kommen wir zum siebten Schritt. Der siebte Schritt ist jener, der aussagt, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu kennen. Das Wort Gottes kennen. Achtung! Man darf nicht ignorant sein bezüglich des Wort Gottes. Es genügt nicht, die Sermone zu kennen, die Predigten, der Prediger. Man muss das Wort Gottes können. Das ist die Basis von allem. Hosea 4,6. Mein Volk läuft ins Verderben, weil es den richtigen Weg nicht kennt. Denn ihr Priester wollt nichts mehr von der Wahrheit wissen. Deshalb will ich auch nichts mehr von euch wissen. Ihr sollt nicht länger meine Priester sein, weil ihr meine Gebote vergessen habt. Darum werde ich eure Kinder vergessen. Verstanden? Heute sehen wir viele Kirchen, welche die Regeln der Kirche kennen. Die Lehrgänge der Kirche. Sie kennen den Gedanken des Predigers, des Pastors, aber sie kennen das Wort Gottes nicht. Ignoranten. Und was sagt Gott? Weil du meine Kenntnis nicht angenommen hast, das heißt mein Wort, ich werde auch dich nicht annehmen als mein Priester. Weil du die Gesetze deines Gottes vergessen hast, werde ich mich deiner und deiner Söhne und deiner Töchter vergessen. Der achte Schritt ist, wie man das Wort Gottes anderen beibringt. Angefangen bei unserer geliebten Familie, unseren Kindern. 5. Mose 6, 1 bis 9. Das sind die Gebote, Ordnungen und Weisungen, die ich euch im Auftrag des Herrn eures Gottes lehren soll. Ihr sollt euch daran halten, wenn ihr das Land besitzt, in das ihr nun hinüberzieht. Euer ganzes Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, haben. Befolgt seine Ordnungen und seine Gebote, die ihr von ihm bekommt. Dann werdet ihr lange leben. Hört also gut zu, ihr Israeliten, und richtet euch danach. Dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet in einem Land wohnen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Und dort zu einem großen Volk heranwachsen. Das hat euch der Herr, der Gott eurer Vorfahren, versprochen. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Hier beenden wir die 8 Schritte, wie man im Sieg laufen kann, wie man den Teufel bekämpfen kann und wie man siegen kann. Wenn wir diese 8 Schritte befolgen, werden wir den Teufel besiegen. Es sind 8 biblische, schriftliche biblische Schritte, welche uns frei behalten, glücklich und in der Macht des Herrn wachsend und in der Kenntnis des Wortes. Jesus hat uns gesagt, wir sollen einen Bibelkurs erstellen. Und all seine Teile sind, wie diese acht, auf die Bibel gestützt, von Schrift zu Schrift. Somit gehen wir im Wort, von einem zum anderen, auf dem Fels, auf dem Wort beruhend. Das ist dieser Bibelkurs. Er ist gedacht, um euch zu stärken. Okay? Wir haben allen Geschwistern gesagt, sie sollen unsere Visitenkarte weitergeben, um diesen Bibelkurs weiter zu verbreiten. Denn viele Personen brauchen diesen und sie müssen nichts bezahlen, er ist wirklich gratis. Wir machen hier das Interesse von Christus, damit wir so viele Schafe wie möglich erreichen. Amen. Und zu jenen, die diesen viermonatigen Kurs beendet haben, möchte ich sagen, fahrt bitte fort, euch die Bibelverse einzuprägen. Liest die Bibelverse aus, welche ihr denkt, dass sie euch hilfreich sein werden, für euch wichtig sind. Prägt euch diese jeden Tag ein. Hört nie damit auf. Anke, die vorgeschlagenen Kapitel. Es gibt eine Liste von Kapiteln. Ja, denn eines Tages werdet ihr diese gebrauchen, vielleicht im Gefängnis. Oder sie möchten dir die Marke des Biestes geben und so weiter. Du bist da und du brauchst die Kapitel. Und du sitzt nieder, wie du sie lesen würdest. Wie du die Bibel lesen würdest. Und es ist schön, von einer Schrift zur anderen springen zu können. Oder noch besser, in einem Gefängnis Kapitel zum Einprägen zu haben. Wenn du keine Bibel hast oder kein Licht, um sie zu lesen, dann gehst du die Verse, die du dir eingeprägt hast, in Gedanken durch. Wie du die Bibel im Herzen hättest. Eine Bibel, welche sie dir nicht stehlen können. Amen. Danke dir, Jesus. Ich möchte dir jetzt, Giuseppe, eine Nachricht lesen, welche von Vanessa gekommen ist. Ich bin die Schwester Vanessa. Friede sei mit euch. Ich höre eure Live-Sendung zu. Ich möchte euch sagen, dass meine väterliche Großmutter eine Hexe ist. Kann das der Grund sein, warum mir all das geschieht? Und als ich klein war, dachte ich obszöse Dinge über Jesus. Ich versuchte, um Hilfe zu fragen. Aber da meine Mutter eine nicht praktizierende Katholikin war, dachte sie, dass ich besessen sei und hat mich somit zu einem Hexer gebracht. Aber seit ich die Wahrheit kennengelernt habe, vor etwa 9 Jahren, dachte ich, dass ich befreit werden könnte. Aber nichts geschah, ich wusste nicht wie. Ich habe wirklich schreckliche Angst. Dieses Ding tötet mich. Ich habe Angst, dass Gott über mich böse ist. Aufgrund meiner Flüche. Ich habe Angst, dass ich diese wirklich denke und nicht der Feind, welcher mir diese in den Verstand setzt. Hilf mir, Jesus. Amen. Jesus hat dir schon geholfen und diese Nachricht ist der Beweis dafür. Es ist die Antwort, nach der du gesucht hast. Auch wenn du errettet bist, kann der Feind dir Pfeile entgegenwerfen und dich verletzen, dir wehtun, wenn du nicht unter der Macht Christus stehst. Jetzt verstehe ich noch mehr, wieso Jesus mir diese Nachricht gegeben hat. Ich wusste gar nicht, dass deine Großmutter eine Hexe war. Somit musst du diese Ketten durchbrechen. Im Namen Jesus Christus. Ja, wir machen das sogar sofort, Vanessa. Bete mit mir. Die anderen Geschwister, welche uns zuhören und die gleichen Probleme haben, Obsession, dahinter steht meistens immer eine Hexe, welche Rechnungen schickt und so weiter. Und ihr könnt diese Ketten brechen. In diesem Augenblick, mit mir hier und jetzt, seid ihr bereit? Alle zusammen, auch welche nicht unter diesen Angriffen leiden. Betet, Geschwister, betet mit uns, unterstützt uns. Das ist das Schöne, wenn wir zusammen beten am Radio. Wir haben so viele Geschwister, welche uns unterstützen. Wir sind vereint in Jesus. Und Jesus für alle. Alle gemeinsam, miteinander verbunden, okay? Im Namen von Jesus Christus befehle ich und erkläre als beschlossen und ordne an, mit ganzem Herzen, im Namen Jesus Christus, dass jede Kette, jede Bindung, jede Rechnung, jeder Fluch des Teufels, der Hexen, der Großmütter oder irgendeinem Verwandten von uns, welcher einen Fluch geschickt hat, befehlen wir, dass sie dorthin zurückkehren, woher sie gekommen sind, dass sie auf diese zurückfallen, welche sie gesandt haben. Im Namen Jesus Christus zerbrechen wir jede Kette, jede Bindung, jede Rechnung des Teufels oder durch seine Versandten. Im Namen Jesus Christus, für die Macht von Jesus Christus, für das Wort von Jesus Christus, für die Nacht von Jesus, für den Willen von Jesus Christus. In diesem Moment, in diesem Augenblick, jetzt ist jede Verfluchung zerbrochen. Jede Macht von Satan oder seiner Vertreter ist gebrochen. Im Namen von Jesus Christus habe ich die Macht und habe ich die Stärke und habe die Autorität von Christus, weil Jesus Christus in meinem Herzen ist. Sein Geist ist in meinem Herzen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre Jesus. Und du, Satan, kannst nichts ausrichten, weil ich hier mächtiger bin als du. Ich bin stärker als du und deine Dämonen, weil ich Christus habe. Im Namen Jesus, Vanessa, bist du befreit. Du bist befreit jetzt. Vanessa, lobe Jesus. Vanessa, danke dem Herrn. Vanessa, genieße die Freiheit von Jesus jedes Mal, wenn etwas sich dir nähert. Du kannst dem widerstehen und sagst, nein, Satan, geh fort, Teufel. Nenn ihn bei seinem Namen und Nachnamen. Gehe fort, Teufel und Satan, Luzifer und Dämon und Hexe und Hexer. Ich befehle euch, wegzugehen vor dem Finger von Jesus Christus, welcher euch fortjagt. Ich befehle euch, unter seine Füße zu gehen, unter die Füße von Jesus, im Namen von Jesus Christus. All jene, die mich angreifen, gegen mich kämpfen, ich fessle sie, ich sperre sie ein im Abyss, jetzt für die Macht von Jesus Christus. Amen. Vanessa, du bist befreit. Amen. Danke dir, Herr Jesus Christus. Amen. Danke, Herr. Wir haben den Kampf gewonnen, weil Jesus mit uns gekämpft hat. Er ist mit uns, in uns. Er spricht in uns, denkt in uns, denkt in unserem Verstand, liebt in unserem Herzen. Wir lieben Gott im Himmel über Jesus in unserem Herzen. Befreut euch von den Religionen, Leute. Diese sind nur ein Zeitverlust, sind Kreationen des Menschen, alles Dummheiten, religiöse Doktrinen. Glaub mir, ein Mensch hat dies erfunden, von einem menschlichen Verstand, eine sogenannte Religion. Befreit euch davon. Appliziert diese Schrift den falschen Religionen und ihr werdet befreit sein jetzt. 2. Korinther 6, 14 bis 21. Zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Was hat denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Wie passen Christus und der Teufel zusammen? Oder was verbindet einen Glaubenden mit einem Menschen, der von Gott nichts wissen will? Was haben Götzenfiguren im Tempel Gottes zu suchen? Vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott es gesagt. Ich will mitten unter ihnen leben, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum befiehlt Gott, verlasst sie und trennt euch von ihnen, rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen. Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Somit geht von ihnen fort, trennt euch von den falschen Religionen. Das Problem ist, dass diese Religionen voller Schafe sind. Ihr könnt allenfalls zurückkehren, um diese Schafe zu befreien. Aber wenn ihr in einer richtigen Kirche seid, wo der Pastor Jesus ähnelt, Jesus befolgt, Jesus predigt, euch zu Jesus führt, dass euer Mediator und Hirte Jesus ist, dann seid ihr in einer richtigen Kirche. Aber wenn ihr nicht in einer richtigen Kirche seid, und das ist leider der größte Teil, halb eingeschlafen, dann verlasst diese, sagt der Herr. Ich werde euch aufnehmen, geht in diese Religionen, aber um andere zu befreien, dann aus diesem Gefängnis. Wenn ihr euch nicht in einer richtigen Kirche seid, wo der Pastor ein kleiner Jesus ist, geht weg, lässt den Abfall hinter euch und wächst in einer wirklichen Kirche, in der weltumfangenden Kirche Christus, wo der Pastor Christus ist. In einer Kirche, wo ich, Bruder Giuseppe, nur ein kleiner Ältester bin. Das ist die richtige Kirche, die wirkliche Kirche von Jesus. Das ist die wirkliche Kirche von Jesus. Es kann eine Kirche von Katholiken, Protestanten, Hinduisten, Islam sein, welche Jesus Christus aufgenommen und akzeptiert haben. Okay? Das ist die Weltkirche, die immerwährende Kirche. Eine wunderschöne Kirche, welche man sofort erkennt. Aufgrund was? Aufgrund der Liebe. Aufgrund der Liebe und nicht aufgrund eines Ausweises, eines Hütchen oder irgendetwas. Man erkennt sie aufgrund der Liebe Jesus Christus. Johannes 13, 35. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jetzt, bevor wir uns verabschieden, gehen wir nochmals die 8 kleinen Schritte durch. Die Schritte, um den Bösen zu besiegen. Darf ich sie euch nochmals lesen? Erstens, kontinuierliche Gemeinschaft mit Jesus. Zweitens, die Liebe gegenüber den Geschwistern in Christus. Drittens, lehren, studieren und sich einprägen der Schrift. Viertens, dem Wort gehorchen. Fünftens, die Tür gegenüber dem Teufel schließen und sie Jesus öffnen. Sechs, die Macht der Lobpreisung. Sieben, die Wichtigkeit des Bewusstseins des Wort Gottes. Anderen das Wort Gottes lehren und bei unserer geliebten Familie beginnend. So werden wir den Teufel in unserem Verstand besiegen. Super, ich danke dir, Angela. Du bist eine Präsentatorin, vereint im Herrn. Danke dir, Jesus. Es ist eine wundervolle Nachricht, diese von heute. Ruhm sei dem Herrn. Nun ruhe ich mich etwas aus. Also, so holen wir etwas Luft bis morgen um 3. Holt ihr mir bitte eine Trage bis zum Mittagstisch? Wenn meine wundervolle, süße Frau etwas Mitleid mit mir hat, wird sie mir ein Stück Brot geben. Ja, ja, ein Stück eines Leibbrotes. Normalerweise kümmert sie sich sehr gut um ihr altes Eisen. Amen, Amen, darum sei Gott. Wir warten gerne auf eure E-Mails, Geschwister, eure guten Nachrichten, wie euch der Herr geheilt hat, befreit hat und wie er über euch wirkt, wie er über euch bekehrt, wie er über euch liebt, wie ein Ehemann seine Frau liebt, seine Kinder, seine Eltern. Denn aus Liebe sind wir hier, um zu lernen. Wir sind keine Direktoren von einer Bank, diplomiert auf der Universität mit 44 Diplomen. Wir sind hier, um zu lernen und um zu lieben. Wir sind hier, um zu lernen, zu lieben. Uns lieb zu haben, uns für Jesus zu opfern, um Schäfchen zu bekehren. Wenn ich in den Himmel gehe, wenn Jesus mich nicht lehrt, wie man bekehrt, werde ich vor Langeweile sterben. Einer hat geschrieben und sagt, was werden wir im Himmel tun? Sicher werden wir nicht Kirchenbänke wärmen. Du wirst nicht dahin gehen können und sagen, oh, wo ist mein Wölkchen, wo ist meine Harfe? Ich wurde gelehrt, mich auf eine Bank zu setzen, gib mir meine Harfe. Deine Wolke, dann werde ich mich dort hinsetzen. Tatsächlich gehen sie in Kirchen und es ist ihnen langweilig. Und sie sagen, ach, wie wird das wohl im Himmel sein? Auch so langweilig? Für mich ein Paradies mit Kirchenbänken wäre die Hölle. Stell dir vor, solch einen Schlafraum. Hinzugehen und Jesus am Sonntagmorgen zu lieben, das ist ja antichristlich. Wenn ich Jesus nur am Sonntagmorgen lieben gehe, was mache ich denn die anderen Wochentage? Liebe ich die Welt? Angela, was sagst du? Gehen wir. Wir haben euch lieb, Geschwister. Wir umarmen euch fest. Eine feste Umarmung. Wir warten auf eure Nachrichten. Ein Bruder wird sagen, ich schreibe nicht, ich will euch nicht stören. Nein, ihr müsst uns stören. Schreibt uns Nachrichten. Kurze, konzentrierte Nachrichten. Wir möchten, dass ihr uns stört mit euren guten Nachrichten, mit euren Bezeugungen, mit euren Heilungen. Ihr müsst uns stören. Wir wollen gestört werden. aber mit all dem, was Jesus macht, auch Anfragen für Gebete, okay? Sonst was machen wir da? Wenn wir nicht da sind, um Geschwistern zu helfen, um sie zu lehren, um ihren Geschosse zu geben, Gewehre, Bomben, um den Teufel zu zerstören. Unsere Kirche ist eine Munitionsfabrik, geistliche Munition. Amen? Amen. Der Ruhm sei Gott. Ich bin Bruder Giuseppe und ich liebe euch ganz fest. Bis bald. Halleluja.